Ja, auch von mir herzlich willkommen, alle, die heute hierher gekommen sind. Und man merkt, der Urlaub geht dem Ende entgegen. Viele sind wieder zurück aus dem Urlaub. Das Bistro hat wieder offen, also es kommt wieder, ich hätte jetzt fast gesagt, Normalität in unseren Ablauf, obwohl ja Urlaub auch eine schöne Normalität ist. Ja, wir versammeln uns heute unter dem Thema In Versuchungen standhaft bleiben. Und wir wollen heute auf Jesus sehen, das wollen wir ja grundsätzlich immer hier in der FEG, wenn wir hier zusammenkommen, aber heute nochmal explizit wollen wir auf Jesus sehen, wie er in der Versuchung bestanden hat. Und von Versuchung ist recht oft in der Bibel. Wir haben zum Beispiel im Jakobusbrief eine Bibelstelle, die, ja, kann man das ein bisschen runterregulieren hier? Ich höre so viel Rückkopplung, danke. Jakobus schreibt hier über Versuchung und er beschreibt sie als etwas Positives. Ich denke, wenn wir von Versuchung reden, denken wir alle eher an was Negatives und grundsätzlich ist Versuchung auch nichts Schönes. Aber er schreibt hier, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Ich fasse es mal ganz kurz zusammen. Die Versuchung soll bei uns Christen zu etwas Gutem werden, indem wir daran reifen, indem wir vollkommen werden, indem unser Glaube daran wachsen kann. Es mag für uns unangenehm sein, aber Jakobus stellt es jetzt als Herausforderung dar. Genauso wie man, ich bin jetzt gerade wieder in einem Bewerbungsprozess und da guckt man ja auch, wie sehen die Stellen aus, kann ich das nicht? Und da gibt es nichts, was man nicht kann. Nein, man schreibt in die Bewerbung, das ist eine tolle Herausforderung für mich. Und der Jakobus macht es jetzt mal genauso. Die Versuchung, das ist nichts, was wir Christen nicht bestehen können. Es ist eine Herausforderung für uns. Und ich kann vorweggreifen, wir haben den Heiligen Geist als Christen bekommen. Das heißt, wir haben auch alles Werkzeug, um jede Versuchung bestehen zu können. Das ist die gute Nachricht, die wir hier immer wieder verkündigen können. Er schreibt weiter, der Jakobus, glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Er selbst aber versucht niemanden. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Das bezieht sich auf den geistlichen Tod. Das zerstört unser geistliches Leben, die Sünde. Wir sehen also, es geht hier so ein Stück weit auch bei Versuchung um den Kampf mit der Sünde. Das ist ein ganz großes Thema. Trotzdem muss ich vorweg sagen, es sind nicht alleine wir Christen, die Versuchung erdulden. Jeder Mensch auf der ganzen Welt hat Versuchung. Und ich denke, das kennt man auch. Der Feind, der Teufel, der will den Menschen grundsätzlich zerstören. Der zieht uns immer nach unten. Und wir arbeiten, meine Frau und ich, im Moment mit Leuten, die sind Langzeitarbeitslose, die haben viele Versuchungen, obwohl die gar keine Christen sind. Viele wollen wieder in eine normale Spur kommen, die wollen wieder ein normales, geregeltes Leben haben, aber sie können nicht. Da gibt es Freunde, da gibt es Drogen, da gibt es Alkohol, da gibt es so vieles, was sie runterzieht. Die haben auch Versuchungen, auch gar nicht schlecht, also richtig ordentlich oft. Die haben aber keinen Hirten, wenn sie Jesus nicht nachfolgen. Das heißt, wir Christen haben es eigentlich besser. Trotzdem höre ich meistens Christen über Versuchung klagen. Also wir Christen haben es doch gut. Wir haben einen Hirten, der uns hilft. Ja, und der Feind hat auch bei uns ein Interesse. Der Teufel möchte uns wegziehen von Jesus. Das ist sein erstes Interesse. Indem er uns vielleicht in Sünde hineinlockt, die so die Beziehung zu Gott trübt. Und wenn hier von Sünde die Rede ist, da gibt es in der Bibel zwei Worte. Oft steht Sünde und Übertretung und man denkt, das ist doch das Gleiche, wieso schreibe ich das und das? Aber es steht im Griechischen tatsächlich, gibt es mehrere Wörter für Sünde, also nicht nur zwei, aber die häufigsten sind einmal Hamartia, das habe ich hier auf der linken Seite. Hamartia ist wörtlich übersetzt Zielverfehlung. Wenn jemand mit einem Pfeil auf ein Ziel schießen möchte und der Pfeil geht vorbei, das ist Hamartia. Und dieses Bild wird in der Bibel sehr gerne benutzt für Sünde. Wir verfehlen das Ziel unseres Lebens. Am eigentlichen Sinn vorbeigelebt. Das ist ein Aspekt von Sünde. Ein anderer Aspekt, das, was ich auf der rechten Seite geschrieben habe, Parabasis oder Paraptoma, beide Wörter kann man ähnlich übersetzen, die haben was mit Grenzüberschreitung zu tun, Übertretung. Gott zeigt mir eine Grenze auf und ich gehe über die Grenze. Ich gehe über eine mir gesteckte Grenze hinaus. Das kann die Grenze des Gesetzes sein. Man spricht oft von Übertretung des Gesetzes, Übertreter des Gesetzes, wird in der Bibel oft erwähnt. Es können auch persönliche Grenzen sein, das kennen wir auch sehr gut. Wenn ein Mensch bei mir persönlich eine Grenze überschreitet, das merke ich sofort. Umgekehrt ist es oft schwieriger, wir selbst merken das nicht sofort. Aber genau so geht es auch in der Beziehung zu Gott, dass wir Grenzen überschreiten, Gott gegenüber. Und das sind zwei verschiedene Aspekte. Und das sind auch eben Aspekte, wo wir immer wieder in Versuchung stehen. Sei es durch unseren Charakter, durch Verlockungen, durch was auch immer. Und Gott lässt uns da nicht alleine im Regen stehen. Ich sagte schon, wir haben den Heiligen Geist empfangen. Wir haben alle Mittel, um dagegen ankämpfen zu können. Und der Apostel Paulus gibt uns auch noch ganz praktische Tipps an die Hand, indem er von der Waffenrüstung Gottes schreibt. Er schreibt im Epheserbrief, im 6. Kapitel, schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Und er begründet das, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, also nicht gegen Menschen, nicht gegen Leute, wo man sagt, ja, den muss man bekämpfen oder diese Gruppen muss man bekämpfen. Nein, nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Und er fasst es nochmal zusammen, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Es gibt also hier in unseren drei Dimensionen noch was dahinter. Ich möchte mal sagen, eine vierte Dimension. Und da, so liest sich das, da laufen Kämpfe ab. Und in diesem Kampfgebiet sind wir auch als Christen hineingestellt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag, wenn die Versuchung ganz massiv kommt, widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Das ist eine ganz interessante Formulierung. Es gibt Leute, die haben im Kampf, im Krieg gekämpft, das ist auch überliefert, es schien immer wieder vorzukommen, die haben alle Kämpfe bestanden. Und am Ende des Kampfes standen sie da und jemand sagte, klasse, und er fällt um und ist tot. Sie waren einfach fertig. Aber Gott hat uns alle Mittel an die Hand gegeben, damit wir nicht nur die Kriege bestehen, nicht nur gerade so durchkommen, sondern am Ende auch noch fest dastehen können. Und ich zähle sie jetzt nur mal kurz auf, was das für Elemente sind, die er uns als Rüstung an die Hand gibt. Das ist einmal umgürtet mit Wahrheit. Wir Christen dürfen uns mit Wahrheit kleiden, damit alles schön zusammenbleibt. Das ist der Gürtel, Brustpanzer der Gerechtigkeit, der schützt unser Herz. Nämlich nicht unsere Selbstgerechtigkeit, sondern die Gerechtigkeit Jesu. Das schützt unser Innerstes. Die Schuhe zur Bereitschaft, das Evangelium zu verkündigen. Manche übersetzen das auch mit Stiefel. Den Schild des Glaubens, der die feurigen Pfeile auslöscht. Den Helm des Heils, der unseren Kopf schützt. Heilsgewissheit ist eine Sache, die im Kopf auch ein Stück weit stattfindet. Als ich mich bekehrt hatte, war das mein Hauptproblem. Ich dachte immer, ja, bin ich wirklich bekehrt, bin ich wirklich gerettet? Aber diese Heilsgewissheit, wirklich zu verstehen, jawohl, ich habe mein Leben Jesus übergeben, es gehört ihm, ich bin gerettet, das schützt uns vor vielen Zweifeln. Heilsgewissheit, Helm des Heils. Und zuletzt das Schwert des Geistes, Gottes Wort. Und diese Rüstung kann man unterscheiden in zwei verschiedene Art der Elemente. Es gibt passive Elemente. Den Helm, den muss ich anziehen. Habe ich einmal verstanden, dass ich gerettet bin, dann bleibt er am Kopf. Oder den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Jesu Gerechtigkeit, wenn ich die anhabe, dann habe ich die. Das ist ein passives Element, das schleppe ich mit mir rum. Das schützt mich. Allein aus der Tatsache, dass ich das habe, schützt es mich. Es gibt aber Elemente, die schützen uns nicht alleine dadurch, dass wir sie haben. Zum Beispiel der Schild. Ein Schild, den muss ich benutzen. Ein Krieger musste früher lernen, mit einem Schild umzugehen. Schild des Glaubens. Den Glauben muss ich aktiv einsetzen, damit er mich schützt. Den muss ich bewusst ergreifen. Ergreift den Schild des Glaubens. Das heißt, ich muss mich bewusst dafür entscheiden, jawohl, Herr Jesus, ich vertraue dir und ich tue das, was du mir sagst. Das ist eine bewusste Entscheidung. Aktives Element, Wort Gottes, mit dem Schwert, das muss man lernen, dass man mit dem Schwert umgehen kann. Man könnte sich auch selbst damit verletzen. Das ist ein aktives Element. Das Wort Gottes muss man studieren, verstehen, tiefer eindringen. Dann kann man es umso besser benutzen. Und so gibt es eben passive Elemente und aktive Elemente, die uns Gott mitgegeben hat, um die Kämpfe zu bestehen. In Hebräer 12 schreibt der unbekannte Schreiber, ich vermute oft, es könnte Paulus sein, es liest sich so ähnlich wie ein Paulusbrief, aber es ist nicht überliefert, wer den Hebräerbrief geschrieben hat. Er schreibt, deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen, und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Im Krieg ist es ganz, ganz wichtig gewesen damals, dieses Bild verwendet ja der Apostel Paulus immer wieder, dass man Nachschub bekommt, dass die Armee nicht ermüdet, dass sie sich nicht aufreibt. Und auch wir Christen können ermüden. Ich denke, das hat vielleicht auch der ein oder andere schon erlebt. Man kann ermüden im Glauben. Man kann es einfach nur müde werden, die Seele kann ermatten. Und das können wir verhindern, indem wir auf Jesus schauen. Das finde ich ein sehr schöner Tipp. Denn betrachtet den, also Jesus, damit ihr nicht ermüdet und nicht ermattet. Kurz zusammengefasst. Und genau das wollen wir jetzt auch tun, wenn wir uns über Versuchung jetzt heute uns damit beschäftigen wollen. Wir wollen mal schauen, wie hat sich denn Jesus in der Versuchung verhalten? Was hat er gemacht, als er versucht wurde? Und der gibt es nicht, der Name ist weg, der Daniel. Der Daniel hatte ja in der Textlesung aus dem Markus-Evangelium zusammengefasst vorgelesen, dass Jesus vom Heiligen Geist in die Wüste geführt wurde. 40 Tage war er dort und er wurde versucht. Er war dort, ich sage mal, Mutterseelen allein, unter den wilden Tieren steht es da. Also er war in Gegenden, wo niemand war, der konnte Tiere beobachten, das war bestimmt auch interessant, aber er wurde versucht. 40 Tage, 40 Nächte, nichts gegessen. Bestimmt hatte Jesus Hunger, denn er ist ja Mensch geworden wie wir. Und jetzt kommt der Teufel zu ihm und wir lesen gemeinsam aus dem Lukas-Evangelium im Kapitel 4 die ersten 13 Verse. Und das gliedert sich in drei Abschnitte. Das erste, da geht es eben um, sprich zu den Steinen, dass sie Brot werden. Das ist eine Versuchung, die geht an die Führung Gottes. Und das nächste geht dann an die Anbetung Gottes und zuletzt geht es um das Vertrauen zu Gott. Und wir fangen jetzt mal an, wenn es um die Führung Gottes geht. Das sind die ersten vier Verse. Ich lese sie vor in Lukas 4, die Verse 1 bis 4. Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück und wurde durch den Geist in die Wüste 40 Tage umhergeführt. 40 Tage. Und von dem Teufel versucht. Das heißt, das, was wir jetzt lesen, sind drei Beispielversuchungen. Das waren nicht alle. Und er aß in jenen Tagen nichts. Und als sie zu Ende waren, hungerte ihn. Ich denke, das ist verständlich. Und der Teufel sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben. Ja, das ist heftig, wenn man so richtig Hunger hat. Und dann sieht man schon in Gedanken, oh, so ein frisches Brot. Sprich doch zu diesen Steinen, du hast doch die Möglichkeit, wenn du Gottes Sohn bist, bau doch dein Vertrauen darauf, dass du Gottes Sohn bist, könnte man fast sagen. Ist ja fast noch geistlich, wenn du Gottes Sohn bist. Das ist ja genau das, was viele Menschen in Zweifel gezogen haben. Dann mach das doch, du kannst das doch. Ich möchte mal sagen, gar nicht so einfach, diese Art der Versuchung. Und doch ist es immer wieder die Frage, wer führt mich an? Wer leitet meine Entscheidungen im Leben? Ist es der Feind, und wenn es sich noch so schön anhört, oder ist es Gott selbst, der mich führt? Und in Gottes Plan stand jetzt nicht, sprich zu diesen Steinen, dass sie Brot werden. Ich glaube, das ist für uns die Kunst, im Leben herauszufinden, was ist jetzt dran, das für uns herauszufinden. Und wir hören so viele Stimmen in unserem Leben. Es gibt so vieles, was auf uns einredet. Das sind Menschen um uns herum, die Erwartungen an uns stellen. Sollen wir diesen Erwartungen gerecht werden? Es gibt innere Aufträge. Manch einer wird durch seine Prägung oder durch sein Elternhaus, ist er irgendwie dazu geneigt, immer wieder gewisse Dinge zu erledigen oder abzuarbeiten. Das ist einfach so in ihm drin. Es gibt verborgene Wünsche, die wir einfach so in uns drin haben, Sehnsüchte, wo wir gar nicht wissen, warum die da sind, unabhängig davon, ob die jetzt gut sind oder nicht. Und in einem Buch von Reinhold Rute, da wurden sogenannte Lebenslügen aufgezählt. Auch das können Dinge sein, die uns antreiben. Zum Beispiel dieses, ich muss gut sein, ich muss mich beweisen. Gerade bei jungen Menschen, mir ging das auch so. Man denkt immer, man muss sich erstmal beweisen, damit man einen gewissen Status hat. Dann erkennen einen die anderen an. Ja, und dann? Oder ich muss etwas leisten, um geliebt zu werden. Das sind auch solche Lebenslügen. Die stimmen nicht, aber wir glauben daran. Wir handeln oft so. Das alles dringt auf uns ein. In dieser Welt sind wir so voller Stimmen. Und natürlich gibt es auch so ganz banal den Teufel. Nur eben nicht, dass er mit Hörnern vorn steht und sagt, ja, jetzt mach mal das, dann wissen wir ja, gut, das war jetzt der Teufel. So einfach ist es eben auch nicht. Aber es gibt auch den Heiligen Geist. Und auch der Heilige Geist möchte uns lenken. Auch der redet zu uns. Und was ist jetzt Heiliger Geist und was ist jetzt nicht Heiliger Geist? Das ist gar nicht immer so einfach. Ich denke, es ist auch ein Reifungsprozess als Christen, den wir haben, dass wir das lernen, diese Stimmen zu unterscheiden, die Quellen zu prüfen. Durch die Bibel haben wir ein paar Richtlinien bekommen. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Was sind die Früchte dessen, wenn ich jetzt so handle? Sind diese Früchte konform mit dem, was im Wort Gottes steht? Daran können wir es prüfen. Auch aus unserer Erfahrung heraus. Wir erleben ja immer wieder, wie geht es weiter, die Geschichte. Und da dürfen wir immer wieder am Wort Gottes prüfen, habe ich mich richtig verhalten? Wie war das? Und so kann man auch ein Gespür dafür kriegen, kann diese Stimme von Gott sein oder nicht. Es gibt Dinge, die mir früher Kopfzerbrechen bereitet hätten, wo man irgendwann dann denkt, ach, das ist ja jetzt offensichtlich. Aber es gibt dann wieder andere Dinge, wo man dann denkt, ja, das war doch eigentlich klar, habe ich gedacht, aber es war wohl doch nicht klar. Es ist ein Lernprozess und wir dürfen in dieser Situation ganz einfach immer wieder zu Gott kommen. Es heißt einmal, wenn jemand Weisheit mangelt, der bitte zu Gott, der allen willig gibt und nichts vorwirft. Er macht uns keinen Vorwurf. Wir dürfen zu ihm kommen, wie wir sind. Wir dürfen sagen, Herr Jesus, ich durchschaue das Ganze nicht. Leite du mich richtig. Und wenn ich jetzt einen Fehler mache, nimm du mich in die Hand und mach du alles gut. Und das macht er auch. Ich habe 3 Ratschläge zusammengefasst. Das erste ist, nicht auf den Teufel hören. Klingt banal, aber wir merken, es ist ein Lernprozess. Der zweite Tipp, der hat Jesus sehr geholfen, das Wort Gottes kennen. Je besser wir die Bibel kennen, je besser wir die Zusammenhänge kennen, je mehr wir verstehen, worauf sich im Neuen Testament etwas aufs Alte Testament aufbaut, wie die Zusammenhänge sind, desto einfacher ist es für uns, Dinge zu durchschauen, zu sagen, ja Moment, das passt doch nicht. Wie hat Jesus geantwortet? Nicht vom Brot allein soll der Mensch leben. Er konnte direkt dem Teufel antworten. Er kannte die Bibel durch und durch und er konnte direkt ihm eine Antwort geben. Und das Letzte, das ist eine, möchte ich sagen, lebenslange Aufgabe, an der ich auch noch viele Jahre beschäftigt sein werde, nämlich genauso viele Jahre, wie ich lebe, sich darin zu üben, sich vom Geist Gottes leiten zu lassen. Und ich glaube, das hat der ein oder andere bestimmt auch schon erlebt, wenn man sich erfolgreich vom Geist Gottes hat leiten lassen, habe ich oft den Eindruck, erkennt man die Stimme immer leichter. Und je mehr man sich in Sünde verstrickt oder Dinge macht, wo der Geist Gottes vorher sagt, stopp, und man übertritt das, desto schwieriger wird es, oft wieder auf diese Stimme zu hören. Das kann man üben und das kann man lernen. Und der Herr Jesus hat viel, viel Gnade für uns alle, dass wir immer wieder eine neue Chance bekommen, das auch wieder neu zu lernen. Und da bin ich sehr dankbar dafür. Wir dürfen uns darin üben, das zu unterscheiden. Was ist Geist, was ist Fleisch, was ist göttlich, was ist nicht göttlich? Da möchte er uns dabei helfen. Das war der Angriff auf die Führung Gottes. Der Teufel wird auch bei uns die Führung Gottes angreifen. Warum? Weil ein von Gott geführtes Leben das Schlimmste für den Widersacher Gottes ist. Das ist etwas, wogegen er nichts ausrichten kann. Wenn ein Mensch sich völlig auf Gottes Willen ausrichtet, da hat er keine Handhabe. Also wird er als erstes versuchen, den Christen von der Führung Gottes wegzukriegen. Deswegen ist das so wichtig. Und jetzt geht es zum nächsten, zur Anbetung. Das sind die nächsten vier Verse. Ich lese wieder aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 4, die Verse 5 bis 8. Und er, also der Heilige Geist, nein, das stimmt nicht, das ist diesmal der Teufel tatsächlich, und er führte ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm in einem Augenblick alle Reiche des Erdkreises. Jesus hat in einem Moment in Gedanken alle Reiche gesehen, die Römer und alles, was danach kam, die Inka-Reiche, die Mongolen-Reiche, also alles, unvorstellbar viel Information. Und der Teufel sprach zu ihm, dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn mir ist sie übergeben und wem immer ich will, gebe ich sie. Wenn du nun vor mir anbeten willst, soll das alles dein sein. Huiuiuiui. Ja, wir sagen ja, der Fürst dieser Welt, das steht auch so in der Bibel tatsächlich, Jesus widerspricht nicht, der Teufel ist der Fürst dieser Welt, weil die Menschen sich ihm verkauft haben. Deswegen ist die menschliche Macht eben auch immer so böse. Ich meine, man braucht ja nur in die Geschichte zu gucken, was ist in Kriegen alles so passiert oder auch außerhalb, wie haben Menschen ihre Macht ausgeübt. Das war schon furchtbar. Das ist schon erkennbar, wessen Handschrift das ist. Jetzt stellt euch doch mal vor, Jesus wäre auf den Deal eingegangen. Ihm hätte das alles gehört. Das Inka-Reich wäre von Jesus regiert worden. Das Mongolenreich wäre von Jesus regiert worden. Die Chinesenreiche, die ganzen Kaiserreiche wären alle von Jesus regiert worden. Dann hätte es doch gar keine Sowjetunion gegeben, oder? Das hätte Jesus doch regiert. Das ganze große Reich, wäre das nicht schön gewesen? Jesus hätte alles regiert. Genial. Aber wenn du vor mir anbeten willst, das ist genau der Punkt. Schon als ich in der Schule war, hatte ich Klassenkameraden, die haben sich zu den sogenannten Teufelsanbetern gezählt. Es war zwar mehr Blabla als wirklich dahinter, aber man hat es ihnen schon angemerkt, mit was sie sich auseinandergesetzt haben. Und es macht etwas mit uns, wen wir anbeten. Das verändert uns. Ob wir es nur so Blabla tun oder aus dem Herzen, das ist nur ein Unterschied, wie weit es dann mit uns geht, wie weit es uns verändert. Aber man merkt sehr wohl, wer den Teufel gut findet und wer nicht. Was wäre aus Jesus geworden, wenn er den Teufel angebetet hätte? Was wäre aus ihm geworden? Und Jesus antwortete ihm und sprach, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Fertig. Keine Diskussion. Keine Diskussion, wie viel Macht der Teufel wirklich hat. Keine Diskussion darüber, ob das zum Teil vielleicht gut oder nicht gut gegangen wäre. Du sollst Gott anbeten. Fertig. Und nur so konnte er uns auch erlösen. In allen anderen Fällen hätte er uns auch nicht erlösen können. Wem schenke ich mein Herz? Wem gehört mein Herz? Das ist der Angriff des Teufels auf die Anbetung Jesu zu seinem Gott. Und er greift auch unsere Anbetung an. Er wird auch uns daran hindern, Gott anzubeten, warum auch immer. Vielleicht ist es auch kein Zufall, dass es in sehr, sehr vielen Gemeinden, ich weiß nicht, wie viele Gemeinden ihr kennt, aber mir ist es schon oft begegnet, dass es ausgerechnet, wenn es um Lobpreis geht, viel Streit in Gemeinden gibt. Vielleicht ist es einer der Gründe dafür, dass die Menschen sich da zerstreiten. Soll man Gott so anbeten oder so? Und dann zerfleischt man sich und dann betet man Gott im Herzen eigentlich gar nicht mehr an. Ich denke, da dürfen wir uns immer wieder prüfen, bete ich Gott wirklich von Herzen an? Und dass wir uns diese Anbetung Gottes nicht nehmen lassen, denn die ist doch sehr, sehr wichtig. Das geht um unsere Beziehung zu Gott und die Anbetung Gottes, das ist Beziehungspflege zwischen uns und Gott. Ja, auch hier habe ich drei Ratschläge euch mitzugeben. Ihr erahnt vermutlich schon den ersten Ratschlag, nämlich nicht auf den Teufel hören. Und den zweiten Tipp, vermutlich könnt ihr den euch auch schon denken, das Wort Gottes kennen. Wenn man das Wort Gottes kennt, dann merkt man ganz schnell, oh, hier läuft was schief oder nein, das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Und zu guter Letzt, auch hier wieder eine Daueraufgabe, sich in der Anbetung Gottes üben. Wie kann ich persönlich Gott am besten anbeten? Wie kann ich Gott dann anbeten, wenn ich unruhig bin? Bei mir ist es ein ganz großes Problem, das weiß auch meine Frau, dass wenn ich in Termindruck komme, dass ich dann sehr nervös werde. Ich kann das nicht leiden. Ich bin ein Mensch, der gerne alles so ein bisschen strukturiert. Ich bin zwar auch gern spontan und auch manchmal chaotisch, aber wenn dann Dinge so in die Enge kommen, das macht mich einfach nervös. In so einer Situation, das ist bei mir so ein Umstand, in dem ich Gott sehr, sehr schlecht anbeten kann. Da muss erst mal ganz schön was passieren, dass ich dann Gott anbeten kann. Aber auch das kann man üben. Ich habe zum Beispiel eine Situation wiederkehrend erlebt, dass wenn ich Gott um etwas gebeten habe, was ich verloren habe, dass ich es prompt gefunden habe, spontan, guck doch mal da in den Schrank, macht eigentlich keinen Sinn, aber ich guck mal rein, tatsächlich, ist irgendwo dahinter gerutscht. Ich habe es gefunden, ist mir mehrfach passiert. Aber ich bin oft so, oh, jetzt habe ich das schon wieder verloren, jetzt suche ich schon wieder und dann ärgere ich mich so, dass ich in dem Moment gar nicht richtig beten kann. Und ich habe manchmal schon den Verdacht gehabt, ob Jesus mich nicht Dinge verlieren lässt, damit ich da immer mal lerne, mal runterzukommen und dann zu ihm bete und dann merke, okay, und dann finde ich es auch wieder. Also sich in Anbetung Gottes üben, das sind so Dinge, lebenslanges Lernen. Das wird immer wieder neu eine Herausforderung sein. Jemand, der sein ganzes Leben Gott innig angebetet hat, der im Alter vielleicht krank ist, den ganzen Tag Schmerzen hat, der wird es vielleicht wieder ganz neu lernen müssen, unter Schmerzen Gott anzubeten. Das ist jetzt nicht sowas, wo man sich so zur Anbetung hingezogen fühlt, wenn man Schmerzen hat. Oder eben Gott im Stress anbeten zu können. Das sind alles so Dinge, wo wir, glaube ich, unser ganzes Leben dran zu lernen haben. Ja, das war der Angriff auf die Anbetung Gottes. Und jetzt geht es um das Vertrauen zu Gott. Und der Teufel führt ihn nach Jerusalem und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich von hier herab, denn es steht geschrieben. Merkt ihr, der Teufel ist lernfähig. Jesus hat ihm zweimal geantwortet, es steht geschrieben. Und jetzt kommt der Teufel mit der Bibel in der Hand, das kann er auch. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen, dass sie dich bewahren. Und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Zitat aus dem Psalm. Wunderbar, der Teufel kennt die Bibel. Wie geht man darauf ein? In diesem Fall ist die Antwort auch wieder kurz. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, es ist gesagt, du sollst den Herrn deinen Gott nicht versuchen. Hier ist der Schlüssel wirklich nur der, dass man nicht nur die Bibel zitieren kann, sondern dass man die Bibel studiert hat. Dass man sie, also ich meine jetzt nicht, dass man Theologie studiert hat, das habe ich ja auch nicht, sondern dass man immer wieder die Bibel im Zusammenhang liest, dass man versucht, es zu verstehen, dass man forscht, dass man ältere Glaubensgeschwister, erfahrene, ja, Glaubensgenossen befragt, wie bist du in der Situation damit umgegangen, dass man alle Mittel ja, ausnützt, um da zu lernen, zu verstehen, wie die Zusammenhänge sind. Und der Herr Jesus kannte die Zusammenhänge. Er sagt, nee, Moment mal, Freundchen, im biblischen Zusammenhang ist die richtige Antwort die, du sollst Gott nicht versuchen. Wenn ich Gott vertraue, dann mache ich keine Spielchen. Wenn du Gott bist, dann erhöre mein Gebet. Das ist Misstrauen. Und genau das ist etwas, was für uns Christen unsere Beziehung zu Gott schädigt. Wenn du Gott bist, wenn du Gottes Sohn bist, wenn, dann müsste doch eigentlich das passieren. Vertrauen wir Gott? Der Daniel, der hatte Gott vertraut. Beziehungsweise es waren die Freunde vom Daniel. Die Freunde vom Daniel sollten dieses Götzenbild anbeten von dem König. Und ja, dann hieß es ja, wenn ihr nicht anbetet, kommt ihr in den Feuerofen. Und dann sagten die Freunde doch knallhart, wir werden nicht anbeten. Ob Gott uns retten wird oder nicht, er kann uns retten. Aber ob er das jetzt tut oder nicht, das wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall wissen wir, dass wir nicht anbeten werden. Da waren sie ganz klar. Sie wussten, Gott kann das. Ob er das jetzt macht, sie hätten jetzt auch in dieser Situation sagen, ja, wenn du Gott bist, dann rette uns doch aus der Hand dieses furchtbaren Königs. Haben sie aber nicht gemacht. Sie haben gesagt, ob Gott das jetzt tut oder nicht. Und wir wissen aus der Geschichte, es gab viele Christen, da hat es Gott nicht getan. Viele Christen sind verbrannt worden, zersägt worden, hingerichtet worden. Open Doors war letzte Woche da, ich war nicht da. Ich weiß nicht, was ihr alles gehört habt, aber es gibt auch heute oder gerade heute so viel Christenverfolgung wie noch nie. Auch wenn sich das für uns nicht so anfühlt, weil wir es nicht mitkriegen. Das gab es zu allen Zeiten. Und die einen Christen, die erzählen, wie Gott sie mit starker Hand gerettet hat, und die anderen Christen, die müssen durch. Das ist, denke ich, auch in dieser Situation wirklich eine Sache des Vertrauens, dass man Gott wirklich völlig vertrauen kann. Und Jesus sagte, du sollst Gott nicht versuchen. Ich vertraue auf Gott. Könnt ihr mir sagen, was mein erster Tipp ist, mein erster Impuls? Nicht auf den Teufel hören. Es wird immer das Gleiche sein. Das ist immer schlecht. Wenn wir es irgendwie erprüfen können am Wort Gottes, dass das keine saubere Quelle ist, sollten wir dann auch nicht darauf hören. Das Zweite, ihr erahnt es schon, Gottes Wort kennen. Und in diesem Zusammenhang ist mir eine Sache aufgefallen. Der Herr Jesus hat hier dreimal zitiert. Der hat dreimal aus dem gleichen Buch zitiert, nämlich das fünfte Buch Mose, Deuteronomium, das fünfte Buch Mose. Das fünfte Buch Mose, das kann ich auch einfach nur so weitergeben, ist eine Goldgrube, weil wir haben die ersten vier Bücher Mose, da steht von der Schöpfung, von Abraham und so weiter, bis zu Josef, die Geschichten, die stehen alle im ersten Buch Mose. Danach kommt der Auszug aus Ägypten und dann kommen auch sehr viele Gesetze, die da erwähnt werden. Und das mag manchmal für uns etwas träges sein oder schwierig, aber unser Glaube baut darauf auf, denn der komplette Gottesdienst im Alten Bund war eine Veranschaulichung dessen, was Jesus einmal tun wird und dessen, was Gemeinde sein wird. Die komplette Gemeinde des Neuen Testaments ist im Alten Bund schon abgebildet. Deswegen bezieht sich auch der Apostel Paulus so oft darauf. Und das fünfte Buch Mose, das ist jetzt das Besondere daran, das fasst diese ganzen Gesetze und alles, was vorher gesagt ist über Gottes Willen, fasst das zusammen und legt die auch ein Stück weit aus. Das ist, im Prinzip ist dieses ganze Buch eine Rede von Mose, die er gehalten hat am Ende seines Wirkens. Und deswegen ist hier so eine besondere Dichte an wertvollen Impulsen und an wertvollen Bibelstellen. Und Jesus hat hier dreimal sich des fünften Buches Mose bedient. Deswegen mein Tipp an euch, wenn ihr den Eindruck habt, ich habe da ein Defizit, dann lest doch mal das fünfte Buch Mose durch. Vielleicht hilft euch das auch gerade in dieser Situation weiter. Ja, und der dritte Punkt, Vertrauen zu Gott lernen. Auf Gott vertrauen. In diesem Zusammenhang kann ich auch nochmal sagen, bewusst diesen Schild des Glaubens betätigen. Weil gerade dieser Schild des Glaubens, das ist ja etwas, also mir ging das am Anfang auch mal, ich denke immer, wenn ich so glauben könnte wie der und der, oder wenn ich doch einen Glaube hätte wie, dann könnte ich doch theoretisch, ja, was weiß ich, für Wunder erleben. Aber nein, wir haben Glauben. Wenden wir den an. Schild des Glaubens ergreifen. Bewusst sagen, ja, ich vertraue dir, Herr Jesus. Ich vertraue dir, dass du es gut machst. Wie du das machst, weiß ich nicht, aber ich vertraue dir. Das ist ein bewusstes Anwenden des Schildes des Glaubens. Und der löscht die feurigen Pfeile aus. Diese Pfeile, die da so in uns sitzen und gären und das ganze Leben aus der Bahn werfen wollen. Gott vertrauen. Gott mehr vertrauen als unserem Verstand. Also schon auf unserem Verstand bauen, aber letztes Vertrauen auf Gott. Wenn unser Verstand irgendwann sagt, das kann doch nicht funktionieren, wirklich auf Gott vertrauen. Das heißt nicht unvernünftig werden, aber die letzte Autorität sollte immer Gott haben. Und ich möchte es nochmal zusammenfassen. Der Widersacher, der uns versuchen will, der uns von der Bahn werfen will, der hat hier drei Angriffe gestartet. Einmal auf die Geistesleitung, ein ganz wichtiges Gebiet. Wer führt uns? Dass wir Glaubenserfahrungen sammeln, um da genau in diesem Gebiet fest zu werden. Der greift unsere Anbetung an. Die Anbetung können wir auch üben, indem wir in Gottes Wort die Psalmen lesen. Wie haben denn die alten Männer des Glaubens gebetet? Wie haben die Gott angebetet? Oder überhaupt Gott kennenlernen aus der Bibel und dadurch dann richtig in die Anbetung kommen. Vertrauen zu Gott lernen, üben, wie schon gesagt. Und nochmal zusammengefasst, genau, habe ich vier Punkte nochmal hier unten. Eine gesunde Skepsis habe ich das genannt. Nicht auf den Teufel hören ist ja sehr plakativ. Aber ich denke, als Christ ist es gut, wenn wir eine gesunde Skepsis haben. Nicht, dass wir überall eine Verschwörung dahinter sehen, aber dass wir doch ganz klar uns fragen, woher kommt das? Wie steht es zum Wort Gottes? Passt das? Und eben unsere Beziehung zu Gott pflegen und dann auch Glaubenserfahrungen machen. Das wünsche ich mir für mein Leben, das wünsche ich mir hier für die Gemeinde. Ich weiß nicht, ob ich noch mal dran bin mit dem Dienst. Das ist ja bei uns gerade eine spannende Phase, ihr wisst es. Aber ich wünsche, dass wir alle, was auch immer kommen mag, genau das lernen, dass wir im Glauben reifen und wachsen dürfen. Und damit möchte ich schließen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns ein Beispiel gegeben hast, dass wir sehen dürfen, wie du mit Versuchung umgehst. Du hast das alles, was wir erleben, auch erlebt. In einem anderen Umfeld, in einer anderen Zeit, aber doch sind es menschlich die gleichen Züge. Und ich danke dir, dass du uns immer wieder wertvolle Impulse gibst, wie wir damit umgehen können. Ich danke dir aber auch vor allem, dass du für unsere Schuld gesühnt hast, dass egal was passiert, dass wir Christen Begnadigte sind und dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast, der uns lenkt und leitet, der uns auch immer wieder zuruft, Mensch, kehr um oder nicht hier lang, sondern da lang. Und ich danke dir, dass du so viel Güte und Gnade für jeden Einzelnen hier hast und bitte dich, dass du uns begleitest bis zum Ende, bis wir einmal das Ziel erreicht haben. Und danke, dass du uns auch ein großartiges Ziel geschenkt hast. Denn du sagst, dass du uns eine Stätte bereitest und das ist schon lange her. Die Welt hast du in 6 Tagen geschaffen, aber du bist jetzt schon sehr lange unterwegs, um uns eine Stätte zu bereiten. Und auch dafür danken wir dir, dass du noch eine große Überraschung für uns hast. Amen.